Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Pistol-Hockey geht immer, was heute, glaube ich, in den 10 Minuten Eishockey wir euch schuldig geblieben sind. Wie ist eigentlich das Finale bei den Frauen ausgegangen? Toller Hinweis, Bernd Schwickrath. Wir haben gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist. Aber wir sind davon ausgegangen, dass es alle wissen natürlich, ja.
Ja, aber mein alter Skater-Hockey-Freund Harald hat mir geschrieben, super Podcast, aber kannst du ihm sagen, wie das Finale ausgegangen ist? Ich dachte, oh, aber er hat nicht gesagt. Okay, also 6:5 für Kanada nach Verlängerung. Dann haben wir es jetzt abgefrühstückt.
Ja, aber war top, auf jeden Fall, war top. Jetzt wisst ihr auch das Ergebnis.
War absolut
nee, aber
top,
wir gehen einfach davon aus, dass ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt und einfach dann schon wisst, wie das Finale ausgegangen ist, bevor ihr den Podcast hört. Ja, ihr müsst nur auf Instagram ein bisschen Hockey folgen, dann habt ihr da, kriegt ihr schon Infos, da kriegt ihr Recaps zu den wichtigsten Spielen, auch natürlich zur DL. Wir wollen über die Frauen sprechen, über die Weltmeisterschaft. Wir wollen vorausschauen auf die DL-Finalserie. Wir haben ein paar Aussagen von Leon Dreiseitel mit dabei. Wir schauen nach Arizona. U18-Weltmeisterschaft läuft auch, also ein straffes Programm. Lass uns starten. Bernd, Frauenweltmeisterschaft. Deutschland ist Sechster am Ende, schafft also nicht den Sprung in die Top-Gruppe, in die Gruppe A. Noch einmal, alle in dieser Gruppe A kommen automatisch ins Viertelfinale. Hätte Deutschland das Spiel um Platz 5 gegen die Schweiz gewonnen, da hat ein Tor gefehlt in der Verlängerung, wäre Deutschland jetzt in der A-Gruppe. Sie haben es nicht ganz geschafft. Ich finde trotzdem ein sehr gutes Turnier. Sandra Abstreit, der beste Torhüterin. Und natürlich dann hinten raus, ja, die Besten wieder unter sich. Kanada schlägt die USA übrigens mit 6:5 nach Verlängerung. So ist das Finale ausgegangen.
Ja, das habe ich heute Morgen schon mal erzählt.
Und Finnland holt sich Platz 3 zurück. Was ist dein Fazit zu diesem Turnier? Und fangen wir vielleicht mal mit der deutschen Mannschaft an.
Ja, wenn wir mit der deutschen Mannschaft anfangen, habe ich so ein bisschen so ein gemischtes Fazit. Also einerseits ein sehr gutes Turnier. Man sieht, dass man wieder näher rangerückt ist an die nicht ganz Großen, denn gegen die ganz Großen hat Deutschland nicht gespielt, weder gegen die USA noch gegen Kanada noch gegen Finnland. Aber du bist an diese zweite Garde so ein bisschen näher rangerückt. Allerdings hast du da auch beide Spiele verloren, sowohl gegen Tschechien als auch gegen die Schweiz. Allerdings beides sehr knapp. Und wenn wir das zum Beispiel vergleichen, wie die deutsche Mannschaft gegen Tschechien beim Deutschlandcup gespielt hat und wie sie jetzt gespielt hat, himmelweiter Unterschied. Und wie du gerade schon sagtest, Sandra Abstreit natürlich endgültig oben in der, ich würde sagen, Weltspitze angekommen, ne?
95% Fangquote für sie, wobei wir auch sagen, ist er beste Torhüterin, ist halt auch die Frage, kannst du zur besten Torhüterin eines Turniers gewählt werden, wenn du gegen die besten Mannschaften, in dem Fall Kanada, USA, ja auch gegen Finnland, nicht gespielt hast, also gegen die ersten drei hat sie nicht gespielt, aber ich meine, nachdem dann 11 Tore im Finale gefallen sind und Frankl und De Bier natürlich da auch mit super Statistiken reingegangen sind und das war, glaube ich, auch so ein bisschen Zuckerl einfach dann, ne? Mal auch an eine Mannschaft, die vielleicht am Schluss in dem Medaillenspiel nicht mit dabei ist. Ja, aber ich finde es.
Aber du hast natürlich recht. Also theoretisch spielst du gegen die USA irgendwie im Viertelfinale und dann kriegst du da irgendwie ein 11-1 oder so, was ja durchaus möglich ist. Das wäre jetzt nicht völlig unrealistisch und lass es auch nur ein 6-1 sein. Dann sehen die Statistiken natürlich schon komplett anders aus.
Ja, wobei Abstreiter mit ihrer starken Leistung dann gegen Schweden, ne? Das war dann das wichtigste Spiel in der Gruppenphase, dass du überhaupt dieses Spiel um Platz 5 hattest, der schon dafür gesorgt hat, dass es eben dann nicht gegen Kanada und die USA im Viertelfinale geht. Du hast heute in den Top.
Also du hast dann nicht geschenkt bekommen, klar. Du hast selber dafür gesorgt, dass du nicht gegen die gespielt hast. Das ist auch klar.
Du hast heute in den Tops auch Lara Stalder und Alina Müller angesprochen, die natürlich alle Tore geschossen haben für die Schweiz im Spiel um Platz 5. Müller dann auch mit dem Game Winner hat sie einfach geil gemacht. Irgendwie hast du schon gemerkt, dass die Anlauf genommen hat im eigenen Drittel. Oh, jetzt wird's gefährlich, ne? Das kann sie halt einfach. Natürlich stechen die beiden heraus. Ich finde aber, was die Tiefe anbelangt, hat Deutschland aufgeholt und irgendwie so, ja, du kannst alle vier reinbringen. Es ist nichts irgendwie, was komplett abfällt, jetzt zumindest in den Spielen gegen die Schweiz und natürlich auch in der Gruppe. Insofern würde ich da trotzdem mit einem optimistischen Gefühl rausgehen, sag aber auch, es muss halt jetzt noch mehr passieren in den nächsten Jahren. Ja? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Verband und Liga, also DEL in dem Fall, zeigen so ein bisschen jeweils auf den anderen. Und die Gefahr ist, dass es halt nur beim Zeigen und beim Reden bleibt und nichts passiert. Also die Schweiz machen von Verbandsseite sehr, sehr viel, die Schweizer. In Nordamerika sowieso jetzt die Profiliga entstanden, die Tschechinnen gründen Camps, wo die jungen Spielerinnen sich treffen können und zusammen trainieren können. Also das sind einfach konkrete Handlungen, die da schon erfolgt sind.
Genau, und die müssen hier halt auch folgen und vielleicht tut sich jetzt wieder ein bisschen was. Also wir wissen ja, aktuell sind Ingolstadt und Berlin, die halt also Stammvereine von DEL-Clubs, die in der Bundesliga vertreten sind. Wer weiß, was in München passiert, dann in Düsseldorf soll wieder eine Frauenmannschaft gegründet werden. das wäre dann vielleicht auch schon mal ein Weg und dann ist das vielleicht, macht das vielleicht auch Schule und noch andere. Wer weiß, ob die Mad Dogs irgendwann mal von den Adlern übernommen werden und dann da die Strukturen noch besser nutzen können. Aber das Wichtigste ist und bleibt für mich trotzdem die Jugendförderung und da muss irgendwie so eine Form von Stützpunktsystem auch hier installiert werden, weil wir wiederholen es immer wieder. Aber es kann halt nicht sein, dass es erst ab einem gewissen Alter nur reine Mädchenmannschaften gibt. Also es muss da irgendwie schon eine frühe Förderung geben. Und ich glaube, dass bei den ganz Kleinen es auch gar nicht so schlecht ist, wenn Mädchen und Jungen da zusammenspielen. Da können die Mädchen definitiv auch was lernen. Aber irgendwann, wenn die körperlichen Unterschiede zu groß werden, dann fehlt halt dieser Schritt vom Teenage-Alter zum Erwachsenenalter. Da wirst du da mit 14, 15 ins kalte Wasser geworfen. Und dann verlierst du halt viele Spielerinnen, die aufhören. Und da muss zumindest für diesen Übergang muss irgendwas geschaffen werden. Weil du siehst ja auch zum Beispiel an dem Team jetzt, wer da so herausgestochen ist, ne? Also so eine Jupp Thmiss, die Welke-Zwillinge, Feldmeier, also alle Spielerinnen, die mal im Ausland waren, ne? Oder noch im Ausland sind. Oder ich meine, auch eine Laura Kluge war echt stark und die kann sich ja auch, glaube ich, ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren als andere. Wenn wir so eine Emily Nix sehen, überragend, wie die spielt, dafür, dass sie nebenher 30 Stunden arbeiten geht, das ist ja schon mehr als nebenher, ne? Und wenn solche Spielerinnen sich von Anfang an komplett auf ihren Sport fokussieren könnten, dann wäre das natürlich auch mal ein ganz anderes Niveau. Und gerade wo es jetzt in den anderen Ländern passiert, müsste Deutschland nachziehen.
Und Stützpunkt heißt halt auch nicht nur in Füssen dann, sondern die musst du halt einfach auch verteilen über ganz Deutschland. Ja, dass du genau. Zumindest in der Mitte einen hast, vielleicht in Richtung Berlin, ja, die Hauptstadt. Ja, muss auch sagen, ja. Von den vier Teams, die im Halbfinale waren, waren natürlich Memmingen und Ingolstadt sehr breit vertreten. Mannheim war noch mit dabei, Berlinerinnen waren nicht mit dabei. Für die ist es halt nach Füssen, ja, auch Thema Bundeswehr, dann Lehrgänge und so weiter, ist halt einfach weit. Ja. Also ist halt einfach weit weg, ne? Ganz in der einen Ecke von Deutschland, so ungefähr Füssen und Berlin halt da ein paar hundert Kilometer weg.
Definitiv. Also, und da, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie diese Bundeswehrstellen verteilt sind, aber ich sag mal so, da ist es, glaube ich, auch einfacher, wenn du bei dem Südteam spielst.
Ja, logisch, ne? Also ja, logisch. Da, ja. Ne? Da fällst du auch eigentlich.
Da müsste es geändert werden.
Fällst du auch fast automatisch raus, wenn du nicht bei einem Südteam spielst, weil einfach die Wege zu weit sind Richtung Füssen, wo die Lehrgänge sind. Dann schauen wir auf die Top-Nationen und auf dieses, ja, muss man wirklich sagen, grandiose Finale. Also, ja. du hast ja das Spiel auch live gesehen, vielleicht hast du es gemerkt. Ich mache das dann, wenn ich was live kommentiere, eigentlich nicht absichtlich, dass ich sage, ich muss jetzt da nochmal draufpacken, weil es ein Finale ist. Aber die Spielerinnen kommen, du siehst beim Warm-Up halt schon Poulin, Knight, Coyne Schofield, dann die ganzen Jungen, die nachkommen, hast ein volles Stadion, weißt, okay, die mögen sie nicht und bist automatisch eigentlich da voll schon mit dabei und dann geht das Spiel halt sofort rund. Und es ist halt einfach, ich habe natürlich vorher nur in Anführungsstrichen die Spiele der deutschen Mannschaft kommentiert und es ist vom Tempo einfach nochmal was ganz anderes, von der Intensität was ganz anderes und einfach jedes Mal geil. Und ich habe auch wirklich jedes Mal extrem Bock, dieses Spiel zu kommentieren, weil ich weiß, das wird gut, da passiert auch irgendwas komplett Verrücktes und so war es ja dann auch.
Ja, und es ist diese Leidenschaft, die einen so mitnimmt. Denn natürlich ist das, anders gesagt, natürlich passieren da Fehler und es ist ja auch gut, dass Fehler passieren. Auch die Torhüterinnen waren nicht immer so richtig stark gestern Nacht, fand ich. Aber diese Leidenschaft, die da mitschwingt und dass sich nie eine Mannschaft aufgibt und dann natürlich jetzt speziell bei diesem Finale die eine Mannschaft führt, die andere gleich sofort aus, dann geht die in Führung, dann gleich nie wieder aus. Also es war ja ein Hin und Her. Es war ja nicht einmal, dass du dachtest, okay, jetzt ist vorbei, jetzt führen die mit 2-3 Toren und jetzt siehst du das so. Sondern alle 5 Minuten hat eine andere Mannschaft gedrückt. Ne? Und dann natürlich wieder diese Geschichten, dass Marie-Philippe Poulin eigentlich nicht gut drauf ist bei diesem Turnier, gar kein einziges Tor geschossen hat. Sie wirkt ja, wie gesagt, auch verletzt und dann kommt sie in diese Finale, macht 2 Tore, wobei ich nicht mal sicher bin, ob das Ärzte nicht auch von ihr war.
Ja.
Also hätte sogar ein Hattrick sein können, ehrlich gesagt. Ne? Dann Hillary Knight, 65. Tor. Und dann diese Rettungstat von Ella Shelton, kurz vor Schluss, wo sie fast ein Eigentor macht und das Spiel dadurch entscheidet. Ne? Dann diese dumme Strafe in Overtime. Also sensationelles Spiel, wirklich. Also könnte man sich echt nochmal in kompletter Länge angucken.
Ich glaube, dass die USA da da wollten sie, glaube ich, Kanada übertölpeln und wollten wechseln und irgendwie eine Spielerin nach vorn schicken im 3 gegen 3 und dann haben sie das irgendwie verbockt und eine hat nicht gecheckt, was los ist, ist nicht runtergegangen und da hat es ganz klar 4 Spielerinnen auf dem Eis, also klarer geht's nicht. Und dann gab's das Powerplay und Kanada nutzt das aus. Und das ist dann halt auch nicht Poulin in der Verlängerung, die ja auch schon die Riesenchance hatte, als der Line durchgegangen ist. Hätte natürlich auch gepasst, wenn die dann mit einem Hattrick dann das Tor auch noch macht in der Verlängerung.
Ja. Und kurz später Laura Stacey mit den 2-0, ne?
Genau, ja. Sondern ja, eben Sadagny, die dann das entscheidende Tor macht. Und Kanada holt sich zum 13. Mal den WM-Titel. Und ja, man kann sich, glaube ich, nur wünschen, dass tatsächlich die PWHL weiter expandiert, dass so Spielerinnen wie Layla Edwards war halt auch eine Mega-Geschichte, hey.
Ja,
die spielt, macht einen Hattrick im Halbfinale, erste WM und trifft dann da zum 1-1, geht völlig ab, ihre Mutter auf der Tribüne, erste Schwarze Spielerin für die USA bei einer Weltmeisterschaft, bei einer A-Nationalmannschaft. Und der gehört auch die Zukunft, das weißt du jetzt schon, mit 19, 20. Da wurde die Sims, die in der Gruppenphase das Tor gemacht hat gegen Kanada. Da kommen halt einfach viele neue Spielerinnen noch nach, die jetzt noch im College sind, gute Ausbildung da bekommen. Und dann ist halt dieses Mal der Wechsel in die Profiliga möglich. Und das ist ja auch gut so.
Genau, und da kann man dann nur hoffen, dass diese Profiliga expandiert, weil da werden ja so viele gute Spielerinnen kommen und es sind ja auch gar nicht so viele Europäerinnen mittlerweile noch da und das wird sich ja auch irgendwann ändern. Also kann man wirklich nur hoffen, dass diese Liga relativ schnell groß wird, damit da immer mehr gute Spielerinnen reinkommen und man dieses Niveau halt immer wieder sieht. Was glaubst du denn, wer hätte denn von der deutschen Mannschaft aus noch die Chance, dahin zu kommen? Also ich sehe ganz klar Laura Kluge da, weil die halt auch den Körper mitbringt, ne? Also ich finde, Du hast ja gestern auch gemerkt, bei dem Finale war halt auch ein anderes körperliches Niveau, auch was das Checken angeht und all sowas. Und ich glaube, Laura Kluge könnte da wirklich mithalten, ne?
Ja, denke ich auch. Hat sie ja auch jetzt dann auch gezeigt in den wichtigen Spielen. Da war sie auch auffällig, ne, und körperlich präsent. Auf jeden Fall. Mal schauen, wie sich die Welke-Zwillinge weiterentwickeln. Nina Jobst-Smith, also die am College sind, wie die eben dann noch jetzt Schritte gehen. Und dann ist für die auch der Übergang halt einfach leichter, weil sie eh schon in Nordamerika sind. Vielleicht, ja, sagen sie dann, okay, bevor ich zu arbeiten anfange, weiß ich nicht, bleibe ich in Nordamerika dann auch, dann jobmäßig vielleicht in 2, 3 Jahren. Ich probiere es mal in der Profiliga. Da hast halt diese Hürde nicht. Für die deutschen Spielerinnen hast du halt andere Hürden, ne? Dass du erstmal überhaupt sagst, ich entscheide mich fürs Profi-Eishockey. Also Emily Nix hat, denke ich, auch auf dem Niveau mit ihrem Tempo und ihrer Kraft, die sie hat und Zug zum Tor, hat sie, glaube ich, auch eine Chance, sich da irgendwie durchzusetzen. Wenn dann auch die Liga expandiert und vielleicht noch 1, 2 Mannschaften dazukommen, dann brauchen sie auch weitere Spielerinnen. Ja, ansonsten.
Auch Feldmeier würde ich da nicht ausschließen, ne?
Ja,
ich
genau.
Also gerade was Technische angeht, was Tempo angeht, ne, auf jeden Fall.
Ja, also ein paar, die, glaube ich, das Potenzial hätten. Die Frage ist halt bloß, gehst du diesen Schritt und ja, wagst du dieses Abenteuer? Denn für deutsche Spielerinnen ist es auf jeden Fall ein Abenteuer.
Ja, und wie alt du auch bist, ne? Also so Weckezwillinge, die jetzt 21 sind und eh schon drüben sind, ist natürlich auch der Schritt ein ganz anderer, als wenn du hier irgendwie Ende 20, Anfang 30 bist und hast dein Leben lang hier gelebt, ne?
Ja, absolut. Das ist ganz anders, ne? So viel zur Frauennationalmannschaft. Die Männernationalmannschaft schauen wir uns morgen in 10 Minuten Eishockey an. Die könnt ihr abonnieren auf steady.de/bisselhockey. Es hat ein paar Kaderänderungen gegeben, aber es ist noch früh in der Vorbereitung. Also die Straubinger sind jetzt dazugekommen, Cahun, Michael ist dann mit dazugekommen für die zweite Phase. Jetzt in Augsburg wird die sein, die zweite Phase der Vorbereitung. Aber wir sind auch gebeten worden, über die U18 ein bisschen zu sprechen, die ja Division 1A jetzt spielen, nachdem sie abgestiegen sind. Da läuft die Weltmeisterschaft. Sieht gar nicht so schlecht aus. Deutschland hat die ersten beiden Spiele gewonnen mit 11-4 Toren, also guter Start. 6 Mannschaften da mit dabei bei diesem Turnier. Und ganz wichtig natürlich aus Sicht der U18, Bernd, sind einfach die Düsseldorfer. Also die tragen halt einfach nicht nur die U18, sondern die Spieler von der Düsseldorfer EG tragen eigentlich das komplette deutsche Eishockey. Man kann es nicht anders sagen.
Also ich sag mal so, dieses Turnier kennt bisher 2 Spieltage. Auf Nummer 1 der Scorerliste des kompletten Turniers ist David Lewandowski, Düsseldorfer EG. Auf Nummer 3 ist Danny Boos, Düsseldorfer EG. Was willst du von mir? Also ich meine, das ist wirklich so. Die DEG schultert das Welteishockey. Anders kann man es nicht ausdrücken. Aber jetzt mal kurz ernsthaft, das sind natürlich auch wirklich die beiden größten Stürmertalente, die seit Jahren in Düsseldorf rumlaufen. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir Herrn Lewandowski, obwohl der gerade erst 17 geworden ist, nächstes Jahr in der deutschen Eishockeyliga in Düsseldorf sehen.
Ja. Und ansonsten muss man sagen, klar ist es halt jetzt nicht mehr AWM, sondern es ist die Division 1A. Der DEB hat es dieses Mal.
BWM,
genau, die BWM, ist die genau. Liga. Ja, die zweite Liga, genau. Der U17-Jahrgang ist sehr, sehr stark bei dieser Mannschaft und der ist jetzt in dem Jahr auch mal dabei bei der U18, also der jüngere Jahrgang, der da eben schon vertreten ist bei diesem Turnier. Und ansonsten auffällig finde ich auch, dass du halt so Duos hast, ne? Also, du hast jetzt Lewandowski und Boos angesprochen, also Duos, die sich aus Vereinen schon kennen, da schon zusammenspielen und das kannst du nutzen. Also ja, Lewandowski, Boos in Düsseldorf, du hast Schwarz-Seidel in Landshut, Sager Schneider in Berlin und hast halt dann schon Paare, die du eben ergänzen kannst mit einem dritten Stürmer.
Ja, und nochmal kurz aufs System geguckt, das ist ja wie immer bei solchen Turnieren, es sind 6 Mannschaften in einem Turnier, in einer Gruppe sozusagen und die spielen halt einmal jeder gegen jeden und der Erste steigt auf und Deutschland hat natürlich jetzt einen riesen Vorteil, dass du am ersten Spieltag schon gegen Österreich gewonnen hast, entscheidende Tore mit Lewandowski-Boos, falls du eine Nachfrage hast, gerne, und heute am Montag 8-2 gegen Ungarn und das sind schon so die besseren Mannschaften, also Japan wird jetzt echt nicht so hoch eingeschätzt, Dänemark hat zum Beispiel das erste Spiel gegen Ungarn deutlich verloren. Also das sieht nicht ganz so schlecht aus für die deutsche Mannschaft, dass es da vielleicht wieder zur AWM hochgeht.
Ja, und wenn wir ein paar Spieler ansprechen, auf die ihr vielleicht achten solltet, Saga, Topscorer der DNL in den Playoffs, Schwarz war MVP im Finale, Schneider, Boos, Lewandowski, alle Top-10-Scorer in der regulären Saison. Seidel und Schwarz haben viel Eiszeit auch in der DL2 bekommen. Spät spielt in der Oberliga. Auch Lewandowski krass, ja schon mit Leistung in der Oberliga.
So viele Leute dabei, genau, sind, ja. die schon Profispiel gemacht haben. Ne?
Genau. Und dann ja, ist es halt trotzdem B-Weltmeisterschaft. Und logisch wäre es schön, wenn Deutschland da auch bei der U18 dann auf dem höchsten Niveau spielen würde, wie es ja die U20 aktuell tut. Und trotzdem ist die Frage, ob es dann wirklich so wieder so zu so generational Talents wird es wahrscheinlich dann in dem Jahrgang jetzt nicht geben, aber vielleicht Spieler, die sich dann auch in der DL etablieren können oder zumindest einmal reinschnuppern können.
Ja, und hoffen wir einfach, dass die dann wieder auch häufiger mal spielen, ne? Und auch früher spielen und nicht dann erst so, dass hier wieder ein 23-Jähriger als jung gilt, ne?
Dann schauen wir auf die DEL-Finalserie, würde ich sagen. Kurzer Ausblick. Ne? Mittwochabend geht's ja los. Lange Pause, weil beide in 5 Spielen durchgegangen sind. Sollen wir mal hören, was Leon Dreiseitel sagt. Ne? Den hatten wir heute in einer Presserunde, durften wir ihm Fragen stellen, beziehungsweise du hast eigentlich nur die Fragen gestellt, also das von uns beiden. Ich habe keine Frage gestellt, aber ich war in der Presserunde auch mit dabei. Und Leon Dreiseitel äußert sich wie folgt zu den beiden Finalteilnehmern.
Ich glaube, diese Storys von kleineren Städten oder kleineren Mannschaften, die es so weit schaffen, dass auf irgendeine Art und Weise lieben wir alle sowas. Und ich glaube trotzdem, dass Berlin am Ende dann doch Meister wird und hoffe natürlich, dass meinem guten Freund Freddy Tiffels dann dass er seine zweite Meisterschaft gewinnt.
Klar, da ist natürlich die persönliche Beziehung da von Dreiseitel zu Tiffels. Wie siehst du, ist Berlin der klare Favorit jetzt? Ich meine, Bremerhaven war Erster in der Hauptrunde. Ne? Bremerhaven hat auch mehr Spiele in der Hauptrunde gewonnen gegen Berlin, also die direkten Duelle. Und irgendwie diese Befürchtung oder diese Zweifel, die wir hatten oder die ich hatte vor den Playoffs, dass das Bremerhaven vielleicht nicht so durchziehen könnte, jetzt ja auch in Best-of-Seven-Serien, die sind ja bis jetzt unbegründet. Oder widerlegt.
Total unbegründet. Also natürlich vom reinen Kader her, also wenn mir jetzt einer sagen würde, du darfst dir einen Kader aussuchen, würde ich auch eher den Berliner Kader nehmen. In der Breite. In der Spitze weiß ich gar nicht, weil ne, die Slowenen-Reihe oder so, die ist schon vom Feinsten. Die müssen sich vor keinem Berliner verstecken. Aber in der Breite würde ich trotzdem die Berliner nehmen. Allerdings, wenn wir gucken, du hast richtig gesagt, die haben in der Hauptrunde mehr gegen die gewonnen, die sind in der Hauptrunde Meister geworden, die sind ganz souverän bisher durch ihre beiden Playoff-Runden gekommen. Also ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Favoriten, zumal Bremerhaven ja auch das Heimrecht hat. Na gut, das muss man sagen, Berlin war über die ganze Saison die beste Auswärtsmannschaft der Liga, das stört die jetzt auch nicht so richtig. Aber ich sehe jetzt auch keine große Schwäche bei Bremerhaven, weil gerade das, was wir ja über Jahre immer gesagt haben, ja, die ist zu wenig und dann kommt nichts, ne? Und jetzt hast du auf einmal da noch so eine zweite Reihe mit Mauermann, Big Wikingstart und Conrad. Also die müssen sich ja auch nicht verstecken. Und deswegen ist das für mich wirklich eine totale 50-50-Serie. Ich glaube zwar auch, dass Berlin das Ding gewinnt, aber es würde mich nicht im Ansatz überraschen, wenn Bremerhaven gewinnt.
Ja, zwei geile Torhüter auch, muss man sagen. Hillebrand ist gerade im Halbfinale halt mal so richtig heiß gelaufen, ne? Natürlich einen schlechten Start überhaupt in die Playoffs gehabt mit dem ersten Spiel gegen Mannheim 1-7, aber hat sich gesteigert und einfach, ja, gegen Straubing war ja Berlin jetzt eigentlich in keinem Spiel die klar bessere Mannschaft. Man kann sogar sagen, dass vielleicht Straubing in mehr Spielen die bessere Mannschaft war, aber Hildebrand halt dann mit den wichtigen Saves und ja, Thema Special Teams wird halt auch sehr, sehr interessant. Bremerhaven mit diesem überragenden Powerplay, aber ja auch Berlin in Überzahl stark und ich traue denen halt auch zu, dass sie da in den Special Teams ja, die richtigen Schlüsse ziehen und vielleicht, ja, ich glaube, die werden sich ein paar Powerplay-Tore von Bremerhaven jetzt in dieser Saison ansehen und schauen, was sie dagegen machen können.
Das ist ja noch unser Unterzahl-Guru Tobi Eder, der uns beim Deutschland-Cup mal Unterzahl erklärt hat. Der ist ja noch am Start mit Dreiseitel-Freund Tiffel zusammen. Also ich glaube, klar, du hast völlig recht, Bremerhaven hat ein extrem starkes Überzahlspiel, aber die Berliner brauchen sich da wirklich nicht so die Riesensorgen machen, dass sie nicht in der Lage wären, was dagegen zu machen. Aber du hast auch recht, dass die Berliner bisher noch nicht so doll gespielt haben. Also sie haben sogar, was sie expected goals angeht, sind sie total negativ. Obwohl sie ja fast alles gewonnen haben. Also ja, man muss sagen, die Ergebnisse sahen jetzt schon wirklich besser als die Spiele. Und jetzt muss man sich als Berliner natürlich fragen, ist das eigentlich sogar ganz gut, dass wir jetzt noch Steigerungspotenzial haben und wissen, wir waren bisher noch nicht so gut? Oder ist das so, wir haben uns da so ein bisschen durchgewurschtelt, was jetzt auch maßlos übertrieben ist, ne? Aber so könnte man ja, wenn man böse will, sagen, so souverän sind wir eigentlich da gar nicht durchgekommen, wie es aussieht. Mal sehen, wie es jetzt gegen eine Mannschaft geht, die wirklich souverän durchgekommen ist. Also auch Bremerhaven hat natürlich viel mehr Tore geschossen als expected und viel weniger kassiert als expected, das stimmt jetzt auch. Aber trotzdem, ich finde, wenn man jetzt rein auf die Form guckt, ist Bremerhaven aktuell besser drauf als Wien.
Ja, und Thema Expected Goals zeigt halt einfach auch auf beiden Seiten die individuelle Klasse. Ja, also logisch hast du, Expected wird berechnet, ne? Aber wenn du halt dann die Bude machst, es wird ja nicht für den Spieler berechnet, sondern wenn der Spieler dann doch das Tor macht. Also zum Beispiel, nimm allein die Schlagschüsse von Jan Urbas. Es gibt ja eigentlich, ja, das passiert eigentlich in der DEL nicht mehr, dass einer regelmäßig von oben vom Bullikreis schießt. Wir sind mittlerweile unten am Bullikreis. Leon Dreiseitel als bestes Beispiel, ja, aus ganz spitzem Winkel, aus kurzer Distanz und dann schnelle,
Bühne.
Genau, ja, und dann schnelle Schussbewegung, auch keine große Ausholbewegung. Urbas, der macht halt noch den Schlagschuss und du weißt ganz genau, irgendwann kommt der Pass darüber von Jeglic und trotzdem kannst du es halt nicht ganz verhindern und dann kommt der schnelle Pass rüber und Urbas hat einfach dieses brutale Timing bei diesem Schlagschuss und das Ding schlägt ein. Das ist drin.
Ja, und da ist noch als zweite Option noch Bogisar, der ja einfach von oben abziehen kann.
Ja.
Also das gibt's ja auch noch. Also das ist schon echt krass. Jetzt muss man natürlich sagen, gerade was diese Expected Goals immer angeht, also ich finde das interessant. Man darf das aber natürlich auch nicht immer komplett überbewerten, weil erstens, wie du richtig sagst, individuelle Klasse, ein Schuss von Urbas hat wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit als ein Durchschnittsschuss in der Liga. Und außerdem, man müsste das ja auch immer so ein bisschen an den Spielverlauf anpassen, ne? Wenn der Mannschaft 3-0 führt, dann spielt die jetzt auch nicht mehr so extrem nach vorne, dass die andere Mannschaft dann mal mehr Schüsse kriegt und dadurch, dass der Expected Goals Wert so ein bisschen steigt, ist auch klar, ne? Also nur weil eine Mannschaft dann nicht immer irgendwie jedes Spiel oder insgesamt 10, 20 Tore besser ist, als sie kassieren müsste, heißt ja nicht, dass sie nicht auch das Spiel kontrolliert hat.
Sollen wir eine Prognose abgeben? Ich glaube,
es ist. Ja, warte mal, ich hab noch, eine Sache ist natürlich, die schon für Berlin spricht. Und das ist wirklich die Erfahrung. Also nicht, dass Bremerhaven jung wäre, im Gegenteil. Das ist eine sehr erfahrene alte Mannschaft. Aber sie hat halt keine Finalerfahrung. Und da frage ich mich, ob das wirklich jetzt nochmal ein anderer Druck ist. Weil bisher kannst du ja sagen, Bremerhaven schwebt so auf Wolke 7, geht da irgendwie so durch und alles ist positiv und keiner erwartet was von uns außer uns selbst und wir übertreffen ständig diese ganzen Erwartungen. Jetzt mittlerweile ist es vorbei, ne? Also es gibt niemanden jetzt in Bremerhaven, der sagt, ach komm, dabei sein ist alles, ne? Also weder die Fans, noch das Publikum, noch die Mannschaft, noch das Umfeld der Mannschaft. Alle wollen unbedingt gewinnen. Und jetzt steigt natürlich auch der Druck. Und da ist die Frage, diese fehlende Erfahrung gepaart mit dem Druck, dann vielleicht auch nicht, ob Bremerhaven den besseren Trainer hat, ne? Für diese In-Game-Adjustments oder zwischen Spiel und Spiel sehe ich auch ein Stück vorne. Also das könnte natürlich ein Thema sein. Und letztes Fragezeichen, was ich mir aufgeschrieben habe, was ist denn mit Jensen? Ist der überhaupt fit?
Ja.
Wenn der fehlt, auch bitter.
Genau, weil du hast vorher Bogisar in Überzahl angesprochen. Eigentlich spielt er in dieser Powerplay-Formation Jensen und der war ja schon nach.
Jensen, ja,
genau. Ja, und du hast ja im Viertelfinale hatte der ja schon, war der nach dem Viertelfinale war der Topscorer mit 7 Assists, ne, weil er die Dinger halt einfach verteilt da oben. Und wir haben ja den eigentlich schon bei unseren Awards, haben wir den, glaube ich, auch schon angesprochen, so als Unsung Hero in der Verteidigung. Ja, also einer, der halt vielleicht jetzt nicht so überragend scored, aber einfach in beide Richtungen richtig stark spielt und auch schon ewig lang in der Liga, aber jetzt, das ist auf jeden Fall sein bestes Jahr und wenn er nicht mit dabei ist oder wenn er angeschlagen ist, ist es natürlich eine Riesenschwächung für Sturm Pinguins.
Ich habe übrigens gestern noch die zweite Drittelpause genutzt, um mir mal alle Spiele anzugucken, also nicht die Spiele, sondern die Ergebnisse der beiden Mannschaften. Was glaubst du denn, wie oft hat Bremerhaven über einen Zeitraum von 7 Spielen 4-mal verloren diese Saison?
Nie.
Dreimal.
Dreimal.
Was glaubst du, wie oft Berlin? Ja, dreimal. Was glaubst du, wie oft Berlin?
4 von 7 hat Bremerhaven mal verloren in dieser Saison. Ah gut, ja, okay, am Anfang hatten die genau. Mal 3 in Folge. Ja, okay, gut, ja, dann ja. Ah, jetzt, ich hab's nicht gerade.
Ja, okay. Auch mal so 2 verloren, also, 2 gewonnen, 1 verloren und so, ne?
Okay, ja, stimmt. Berlin, also Bremerhaven dreimal. Ja, was ist denn das für eine Spielerei? Ich meine, das sind ja unterschiedliche Gegner. Also was ist denn das?
Ja, das ist doch egal. Geil. Zeit ja,
dann spielt halt irgendwie Bremerhaven in der Phase gegen Augsburg, Iserlohn, die damals noch schlechter waren und sonst was. Ja, okay. Tolle Spielerei, weil du die Zeit genutzt hast in der zweiten Drittelpause um 2 Uhr in der Nacht, um dir so einen Scheiß zu überlegen. Ja. Sag ich, Berlin hat das wahrscheinlich dann öfter, oder? Über sieben Spiele mal 4 Niederlagen. 5-mal?
Nein, 0. Nicht
noch
einmal.
Kein einziges
nicht
Mal.
Ein einziges Mal. Und das spricht ja schon für Konstanz, ne? Das spricht ja schon, dass
Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig, ja. Hast du da noch irgendwie, hast du eine mathematische Formel noch angewandt für dieses Experiment?
Nee, ich habe einfach gezählt. 1, 2, 3, okay, da nicht. 1, 2, 3, das war nicht so schwer, muss ich sagen. Berlin hat übrigens 2-mal in der kompletten Saison 3 Niederlagen in Folge. Sonst nie, nie mehr verloren. Finde ich
andere,
nicht so schlecht.
Andere zählen Schäfchen, um einzuschlafen. Ja. Bernd Schwickerath zählt Siege und Niederlagen, um nicht einzuschlafen. Ne? Das ist ja der Unterschied.
4 aus 7 zähle ich dann immer, genau. Ja. Da habe ich noch aufgeschrieben. Nee, das war's.
4 aus 7. Das war die Sache. 4 aus 7 ist das nicht.
Ach doch, genau, doch. Eine Zahl habe ich doch noch. Tiefe. Bremerhaven hat aktuell in den Playoffs 7 Spiele mit mindestens 3 Toren. Nicht so verkehrt. 7 verschiedene mit mindestens 3 Toren. Bei ja irgendwie, wie viele Spiele waren es? 4-0, 4-1, also 9 Spiele. Finde ich nicht so verkehrt.
Man ist mathematisch so auf der Höhe. Es ist unglaublich.
Voll da, voll da.
Übrigens, weil du Erfahrung angesprochen hast bei Berlin, was ich glaube ich in den 10 Minuten auch schon mal gesagt habe, Marcel Nöbel jetzt im Halbfinale, du siehst einfach, was ist da auf DL-Niveau, was für ein überragender Spieler. Also das ist...
Eine Ruhe, der hat.
Genau, Wahnsinn. Und vor allem jetzt in... Also Special Teams waren ja... würde ich jetzt sagen, neben der Chancenverwertung, und da gehört der Special Teams Powerplay mit dazu, war das halt der entscheidende Faktor im Halbfinale. Und wenn du siehst, diese kleinen Sachen, die Marcel Nöbels in Überzahl einfach richtig macht, wenn der Druck mal kommt von dem Vorchecker, eine Bewegung schnell auf die Rückhand raus, einen ins Leere laufen lassen, oder auch gegen den Druck, den Straubing spielt, im Angriffsdrittel, ja, die Scheibe dann doch nochmal halten, nochmal abdrehen, nochmal Körper reinstellen, ganz ruhig, nicht irgendwie völlig überhastet, da siehst du, was das für ein klasse Eishockeyspieler ist.
Ja, Thema Nervenstärke, das habe ich auch noch geschrieben. Beide Mannschaften haben bisher Verlängerung spielen müssen. Bremerhaven 3-mal, Berlin 2-mal, alle gewonnen. 5 Verlängerungen, die haben alle gewonnen. Auch krass. Ich bin gespannt.
Für wen spricht das jetzt?
Für beide.
Also ja. wenn da das Spiel in die Verlängerung geht, dann gewinnen einfach beide.
Dann gewinnen einfach beide. Dann geben sie die Hand und sagen danke.
Also wir halten fest, die beiden Mannschaften, die im Finale stehen,
gewinnen ja, häufiger
haben,
als
haben auch haben gewonnen viel und auch die knappen Spiele, ja, das hilft dir, es hilft dir, um ins Endspiel zu kommen.
Ja. Okay, das Eishockey völlig neu denken, merkst du das?
Wahnsinn. Ja. DL-Finale, Bremerhaven gegen Berlin, Spiel 1, Mittwoch, 19.30 Uhr, da geht's dann los. Wenn ihr hören wollt, was unsere Einschätzung jeweils zu den Spielen ist, immer die 10 Minuten Eishockey am nächsten Tag mittags in euren Podcatchern, steady.de/bisselhockey. Leon Dreiseitel. Der spielt ja Playoffs mit den Edmonton Oilers. Der hat ja den Stanley Cup noch nicht gewonnen. Und das ist sein großes Ziel. Und ja, also sehr tief in die Karten hat er sich jetzt heute bei dieser Presserunde nicht blicken lassen. Aber ich glaube, so ein Punkt, der auf jeden Fall auffällig war, er ist sehr überzeugt von der defensiven Stärke der Edmonton Oilers und sagt auch, dass das so im Vergleich zu den vergangenen Jahren das ist, was sie auf jeden Fall gesteigert haben.
Ich glaube, dass wir defensiv ein bisschen kompakter stehen jetzt, konstanter und kompakter, dass das mittlerweile fast schon so ein bisschen eine Stärke von uns ist. Und ja, wie gesagt, ich glaube halt einfach diese Erfahrungen, ne, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, ich glaube, dass das einem halt einfach enorm weiterhilft. Ich glaube, dass wir da enorm viel dazugelernt haben über die letzten beiden Jahre und hoffentlich das dann aufs Eis oder in die Spiele dann übertragen können, diese Playoffs.
Aber welche Erfahrungen sie gemacht haben und was das konkret ist, das hat er dann nicht gesagt. Und ich glaube, man kann es auch nicht so benennen, oder? Es ist einfach, ja, Hürde nicht geschafft. Vielleicht so eine kleine Anpassung dann beim nächsten Mal. Vielleicht auch, ja, dieses Gefühl oder die Erfahrung zu machen, dann doch mal in den Playoffs wieder auszuscheiden in einer engen Serie. Aber also ich weiß jetzt auch nicht, wie du das wieder in Erfolg ummünzt. Also diese Strategie.
Also das Einzige, was er konkret gesagt hat, also er hat jetzt nicht was konkret wie Taktisches auf dem Eis gesagt oder so, aber er hat gesagt, dass es natürlich auch darum geht, diese Momentum-Swings besser zu managen. Also nach dem Motto, ne, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, bla bla bla, kennt man ja alles. Ne? Aber ich glaube, das ist für diese Mannschaft wirklich wichtig, weil wenn wir gesehen haben, also er gilt ja jetzt nicht unbedingt als der Riesen-Entertainer vor dem Mikrofon, aber ich finde, du siehst ihm schon an, wie emotional er ist auf dem Eis und auch danach, wenn die ausgeschieden sind. Vergangenes Jahr war ja ganz krass, wo er direkt von einem verschwendeten Jahr geredet hat und so. Und du dachtest, der ist jetzt wirklich richtig in dem mentalen Loch. Und ich glaube, das hat er gelernt, oder zumindest war es ein Ziel, das zu lernen, ob es geklappt hat, werden wir in den nächsten Wochen sehen, dass man sich halt nicht von Rückschlägen zu sehr runterziehen lässt. Ne? Und jetzt rein die Defensive, wenn wir die angucken, ja, die Oilers haben die neuntbeste Defensive der Liga, knapp 2,8 Gegentore pro Spiel, ist gut in der heutigen NHL, ist aber jetzt auch nicht so ein Monsterwert, wie ihn jetzt Winnipeg hat mit 2,4. Ne? Also definitiv, die Oilers sind besser geworden, was das angeht, aber ihre große Stärke ist trotzdem nach wie vor die Offensive.
Genau, wollte ich gerade sagen. Dafür die Offensive halt nicht so schlecht mit Dreiseitel, McDavid und Co. Hyman über 50 Tore gemacht. Also da auch tiefer natürlich besetzt als in den vergangenen Jahren. Und dann ist natürlich immer die Frage, schaffen es die Oilers auch wirklich diesen Double Threat aufs Eis zu bringen? Also entweder McDavid oder Dreiseitel mit seiner Reihe. Und natürlich dann in den entscheidenden Momenten wird immer wieder passieren, dass die beiden zusammenkommen für bestimmte Wechsel, mal für eine Phase, Ende eines Drittels. Aber wenn sie jetzt die kompletten Playoffs zusammen in einer Reihe spielen, dann glaube ich, jetzt schon prognostizieren zu können, dass es dann schief geht.
Ja, vielleicht muss Herr McDavid erstmal fit werden. Ne? Also ich glaube nicht, dass er wirklich ernsthaft verletzt ist, aber zumindest hat er die letzten drei Spiele nicht gemacht. Ist sicherlich eine Vorsichtsmaßnahme, weil es ja eigentlich um nichts mehr geht. Klar ist, könnte noch irgendwie ein Heimrecht, Platz hoch, Platz runter, was da auch immer so genau passiert. Aber grundsätzlich sind die Spiele ja nicht mehr so ganz entscheidend für die Oilers. Und deswegen haben sie sich halt gedacht, komm, egal, lassen wir ihn raus. Ich bin ziemlich sicher, dass er im Playoff spielen wird. Aber die Frage ist er da noch bei 100%? Ne? Was uns ja auch zu einem potenziellen Gegner bringt, nämlich zu den Vegas Golden Knights, die dann in den Playoffs einfach mit 25 Spielern auftauchen werden, die jetzt ganz schwer verletzt waren in den letzten Wochen.
Wobei, also Mark Stone war tatsächlich verletzt. Es ist natürlich...
Ja, natürlich sind alle verletzt, darum geht's ja nicht. Es ist nur immer so ein Zufall, dass die am 82. Spieltag auf gar keinen Fall spielen können, aber am ersten Playoff-Spieltag, drei Tage später, können die auf jeden Fall spielen.
Da ist es dann natürlich schon so, also ich finde halt nur, man muss da ein bisschen differenzieren, also grundsätzlich die Verletzung anzweifeln, na, wenn jemand wirklich, wirklich schwer verletzt und so lange ausfällt,
ja, ist absolut
Quatsch. Aber dann zu sagen, ja, jetzt geht's noch nicht. Oh, jetzt grünes Licht, erstes Playoff-Spiel. Und übrigens, Markus aus der Battle Hockey-Fankurve hat jetzt mal vor kurzem geschrieben, er weiß immer noch nicht, was das Argument dagegen ist, zu sagen, du darfst zwar den Cap-Space in den Playoffs knacken, also du darfst drüber gehen, über dieses harte Cap, aber du darfst halt nur so, also nur den Cap für die Spieler auf dem Eis ausnutzen, ja? Dann kannst du halt, also das kannst, könntest du ja sagen, ja, dass du vielleicht während der Saison, wenn jemand auf der verletzten Liste ist, dass du halt neue Spieler holen kannst, dass du dann mehr Geld eigentlich ausgibst, aber dann, wenn die Playoffs kommen, musst du einfach mit den Spielern, die auf dem Eis sind, den Cap einhalten. Diese Regel könnte man sich geben.
Ja, natürlich, aber so wie ich das verstehe, geht's ja wirklich auch konkret darum, dass das Geld ausgegeben wird und in den Playoffs werden ja keine Gelder gezahlt, ne? Damit halt Spieler, die nicht in die Playoffs kommen, dann jetzt keinen Nachteil haben, sondern alle Gehälter werden im Laufe der Regular Season bezahlt und danach nicht mehr. Und wenn keine Gelder gezahlt werden, kannst du keine Geldobergrenze geben. Also so verstehe ich das. Es ist komplett sinnlos, weil dann brauchst du dir die auch gar nicht geben. Da kannst du komplett sagen, macht, was ihr wollt. Aber so ist es nun mal.
Du hast jetzt Vegas angesprochen als potenzieller Gegner überhaupt der Westen. Da, also muss man sagen, in beiden Conferences ist es natürlich schwierig, da durchzukommen. Aber wenn du hast Vegas, du hast Dallas, die von vielen als Top-Favorit eigentlich aktuell gesehen werden in der Western Conference. Du hast dann noch so eine Mannschaft wie Colorado mit dabei. Was ist mit Winnipeg, wenn Hellebuck da mal komplett heiß läuft in der Serie? Kannst du auch hängen bleiben, aber es gibt so viele Gegner, gegen die du einfach ausscheiden kannst und danach sein kannst. Du hast trotzdem eine gute Serie gespielt, aber es hat halt wieder nicht gereicht.
Also ich finde, von allen acht Mannschaften, die im Westen in die Playoffs kommen, kann wirklich jeder Meister werden. Also klar, Nashville und LA würde man jetzt vielleicht jetzt ein bisschen niedriger ansehen. Aber L.A., keine Ahnung, so schlecht sind sie auch nicht. Und Nashville hat zwischenzeitlich einen überragenden Lauf gehabt, war phasenweise die beste Mannschaft der Liga. Und Vancouver war anfangsstark. Finde ich in Osten eher schon ein bisschen schwächer. Also das aktuell Teams, die drin sind, Detroit oder die Islanders, dass die den Titel holen, glaube ich jetzt mal nicht. Aber ich sage dir, ich würde bei mindestens 10, wenn nicht 12 Mannschaften dieses Jahr sagen, ja, warum nicht?
Ja, und Dreiseitel in den Playoffs mit den Edmonton Oilers. Übrigens auch über sein Defensivspiel hat er gesprochen. Sein ist natürlich die Mannschaft, aber auch das Defensivspiel von Leon Dreiseitel, wo er sagt, da hat er Schritte gemacht.
Ja, ich glaube, dass unser System da erstmal ein bisschen geholfen hat und dann einfach das generelle Verständnis, die Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass ich da diese Saison auf jeden Fall einen großen Schritt nochmal gemacht habe und dieses Jahr auf der defensiven Seite wieder auf jeden Fall viel besser geworden bin.
Ja, und das ist halt einfach ein Thema, was wir auch verfolgen werden, sowohl bei Leon Dreisaitl als auch bei Connor McDavid. Wie spielen sie defensiv und wie spielen die anderen defensiv gegen Dreisaitl und McDavid? Wie viel wird auch gepfiffen? Ja, wie viel dreckige Aktionen gibt's? Erinnere dich an den Slash von Pietrangelo gegen Dreisaitl auf die Hand. Also so Sachen, die ja dann auch immer mit einer Serie entscheiden können, ne? Und die vielleicht dann auch mal abseits des Spielgeschehens sind. Also kann so viel passieren einfach in den Playoffs.
Ja, auch welcher Torwart bleibt heiß, ne? Erinnern wir uns, dass zum Beispiel Vasilevskiy auf einmal letzte Saison gar nicht mehr gut war in der Serie gegen Toronto, ne? Und gleichzeitig haben ja die Oilers aktuell eigentlich mit Skinner einen Mann, von dem du denkst, ja, der könnte mal echt der Richtige sein. Aber keine Ahnung, ob der in den nächsten 2 Monaten immer noch so hält, ne? Vielleicht heißt dann wieder, ja, typisch Edmonton, schießen vorne 4 Tore, kassieren hinten aber 5, weil der Torwart daneben greift.
Schon auch interessant finde ich jetzt, wenn wir auf die NHL insgesamt schauen, wie sich da dann über verschiedene Phasen in der Saison auch die Favoriten wieder ändern. Also vor ein paar Wochen haben viele gesagt, die Florida Panthers, absoluter Top-Favorit. Die hatten dann wieder einen Slump. Kannst jetzt sagen, okay, ist der vielleicht zur richtigen Zeit gekommen? Jetzt könnte es in der ersten Runde, oder heißt es jetzt aktuell Florida gegen Toronto? Ja, kann Florida auch ausscheiden in der ersten Runde gegen die Toronto Maple Leafs. Boston ist da ja jetzt auf 1, aber auch nicht mehr so klar. Die waren schon ein bisschen weiter vorne und so weiter und so fort. New York Rangers, Carolina Hurricanes, alles Mannschaften, die in den letzten Jahren in den Playoffs schon mal weit gekommen sind. Und dann natürlich dieser Kampf um den letzten Platz im Osten oder die letzten beiden Plätze, muss man ja sagen, weil die Islanders aktuell auf 3 sind in der Metro, aber dahinter geht's halt dann richtig ab mit Washington, Detroit, mit Philadelphia und Pittsburgh, die alle noch Chancen haben jetzt an den letzten Spieltagen.
Ja, die aber dann, wenn sie reinkommen, auch keine echten Titelkandidaten sind für mich, muss man schon sagen. Es ist kein Vergleich zu den Top-Teams im Osten und erst recht nicht zu den gerade eben erwähnten im Westen.
Also du hast den Westen vorne im Vergleich zum Osten, aber wenn jetzt da Florida durchkommt im Osten, würde ich jetzt nicht sagen, dass die Außenseiter sind im Stanley Cup-Finale.
Nee, wie gesagt, es kann ja, blöde Phrase, aber da kann ja auch jeder jeden schlagen, aber ich finde trotzdem, die Dichte an Top-Teams ist im Westen auf jeden Fall höher.
Okay, dann schauen wir zum Abschluss noch auf ein Team.
Auf ein Team, was kein Top-Team ist.
Also ein Team, was nicht unbedingt ein Top-Team ist und was nächste Saison ja möglicherweise anders heißen wird. Die Arizona Coyotes, schon ewig lang ist, ist natürlich Thema. Was passiert damit? Was ist mit der Arena? Ja, gibt es da vielleicht Expansion oder Relocation? Und jetzt könnte tatsächlich passieren, dass dieses Team ein bisschen weiter wandert, und zwar nach Utah. Denn obwohl es immer hieß, ja, wir suchen nach einem Grundstück für die neue Arena, wir wollen da bauen, haben sich jetzt die Utah Jazz gemeldet, beziehungsweise deren Eigentümer. Und der scheint ja richtig Bock auf Eishockey zu haben und ein bisschen Geld hat er auch. Und so könnte es passieren, dass es eben nächstes Jahr dieses Team nicht mehr in Arizona gibt, sondern in Utah.
Ja, und das ist irgendwie, also es tut mir natürlich für die Fans leid und auch für Leute, die da jetzt umziehen müssen, weil ich meine, das sind ja auch alles nicht nur irgendwie Figuren in einem Managerspiel oder in einem Computerspiel, das sind ja echte Menschen mit echten Familien. Und wer weiß, ob die Partnerin irgendwie gerade einen neuen Job angefangen hat. Da sind ja auch nicht alles nur Multimillionäre. Da sind ja auch Leute, die spielen für einen Mindestbetrag. Und da sind auch Kinder, die in Schulen gehen und was auch immer. Und die jetzt auf einmal so mal easy so eine Mitteilung kriegen, ach übrigens, wir ziehen in ein paar Wochen um, mal alle nach Utah. Also, ne, da arbeitest du bald. Und nicht gerade um die Ecke. Da gibt es dann Leute, die sind natürlich gezielt nach Arizona gegangen, weil die da gerne leben. Oder vielleicht auch, ne, die Umgebung schön fanden. Und dass das jetzt dann so passiert, ist natürlich bitter. Aber wenn wir jetzt mal so rein sportlich, wirtschaftlich darauf gucken, war es ja überfällig. Also was da seit Jahren abgeht, ne, du hast die Halle angesprochen, dann das Team hat Verluste gemacht, die Liga hat ja nicht umsonst über Jahre den Club übernommen, da gab es ja mal diesen großen Bericht bei The Athletic über die schlechten Arbeitsbedingungen, da hast du mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da irgendwie Protest haben, dann natürlich die ganzen sportlichen Fehlentscheidungen, dann gab es ja schon mal so eine Bürgerbefragung, ob da so ein Entertainment District gebaut werden soll, um da auch eine neue Halle, da haben die Leute sich dagegen entschieden, die NHL selber hatte vorher noch Druck gemacht, wollte irgendwie da, ne, wie gesagt, so Druck aufbauen auf die lokalen Politiker, mittlerweile spielen sie nur noch in der College-Halle vor 5000 Leuten, also das ist natürlich wirklich quasi der Inbegriff dessen, was kanadische Fans an der NHL und vor allen Dingen an Batman kritisieren. Also, dass da so ein US-Markt unter allen Umständen gehalten wird, obwohl man ja längst in Quebec oder in einem zweiten Team in Toronto Geld verdienen könnte. Oder, ne? Also, ich verstehe schon, dass man jetzt sagt, okay, jetzt muss da endlich mal was geschehen. Aber es gibt ja trotzdem auch immer Leute, die darunter leiden müssen.
Wenn du das Sportliche ansprichst, nenn mir mal so 3 herausragende Spieler der Arizona Coyotes. Also jetzt nicht aktuell, sondern so in der Franchise-Geschichte.
Ja, zählt Timo Selene noch?
Oh. Nein, würde ich jetzt mal sagen. Also,
ja, ist schwierig.
Ja, also, wenn ich an Arizona denke, dann ist es natürlich, also der hat da nie gespielt, aber Auston Matthews, ja, immer wenn es um die Arizona Coyotes geht, ja, geht es um das Auston Matthews. Das wird
jetzt mal gesagt, ne? Ohne die Coyotes gäbe es Auston Matthews nicht, weil er hätte damals nie Eishockey irgendwie, oder sei nie in Kontakt mit Eishockey gekommen sonst. Und das stimmt ja auch, und ich finde ja auch grundsätzlich okay, dass auch in solchen Orten Eishockey gespielt wird, ne? Und das halt auch die Fans da noch ein Top-Team irgendwie kriegen und eben nicht nur irgendwie einzelne ECHL oder sowas, ne? Aber das ist nun mal ein Business, und wenn es da nicht funktioniert, dann muss sich da halt was ändern, ne? Und ja, schwierig alles, ne? Aber sonst, ja, ich meine, so Keith Yandel fällt einem schon ein, und
Shane Doan, natürlich, ja, das
Shane
ist der.
Shane Doan ist natürlich der größte Star überhaupt, ne? Er hält ja auch alle Rekorde wahrscheinlich.
Ja, aber dann ist, also bei den Punkten, All-Time ist auf 2 schon hinter Shane Doan Clayton Keller. Ja, der ist auch noch nicht so ewig da, ist gut über 500 Spiele gemacht. Und auf 3 mit Oliver Ekman Larsson, ein Verteidiger, der natürlich da über 750 Spiele gemacht hat für die Coyotes. Und dann hast du so Spieler wie Ronick auf 4, den wir natürlich jetzt nicht mit den Arizona Coyotes verbinden, ja. Oder Keith Tkachuk.
Ja, man weiß aber schon, dass er da am Ende nochmal so hingegangen ist.
Ja,
ne?
Aber Keith Tkachuk zum Beispiel verbinde ich jetzt auch nicht mit den Coyotes, als er
nee, auch nicht wirklich, das stimmt schon.
Ja, und dann hast du halt einfach, muss ich sagen, das ist halt auch ein Problem, dass du da ja nichts Greifbares hast bei dieser Franchise. Und das ist irgendwie so,
nee,
das ist irgendwie
so ein bisschen so wandelt.
Genau, ja, ne? Aber die sind da in der Wüste, dann natürlich dann zwischenzeitlich da, wo sie dann, also, ja, mal, wie viele Jahre durften sie dann nicht, hatten sie keinen First-Round-Pick, wo sie da bestraft worden sind. Aber also einfach so sportliche Fehlentscheidungen und einfach, ja, nie geschafft, eine neue Mannschaft. Also auch nie wirklich ein kompletter Umbruch und wieder Rebuild, sondern immer so graue Maus irgendwie. Graue Kojoten.
Ja, finde ich auch. Also sie hatten ja natürlich mal dieses eine Jahr, wo sie ins Halbfinale gekommen sind, wo sie das ja von Winnipeg übernommen haben, wo alle Fans dann in den Playoffs in weißen Oberteilen in die Halle kommen, und da war die Stimmung echt schon großartig, ne? Da habe ich auch gesagt, oh, das wäre ja irgendwie, ist ja irgendwie doch cool, dass auch mal so eine Fanbase und so ein Ort dann mal längere Playoffs erlebt. Aber natürlich, das ist jetzt kein Vergleich zu den ganz großen Clubs. Also wenn du irgendwie nicht die NHL so richtig regelmäßig verfolgst und guckst mal irgendwie im Januar auf die Tabelle und siehst, Arizona ist wieder weit unten, sagst du, ja, ist halt so, ne?
Weißt du, die Retired Numbers bei den Arizona Coyotes habe ich gerade gefunden, hier noch bei Elite Prospect. Keith Tkachuk, Bobby Hull, Dale Hawerchuk, Shane Doan, ja, Thomas Steen,
von den alten
genau, Teppo Numinen und Jeremy Renick. Klar, die verbinde ich halt nicht mit den der einzige, die ich mir wirklich mit den Arizona Coyotes verbinde, ist halt dann Shane Doan von diesen Spielern.
Ja, absolut, definitiv, klar. Aber du übernimmst, so ist halt die Regel, du übernimmst halt die Geschichte des alten Clubs, ne? Und das bringt uns ja jetzt dazu, wie das jetzt aktuell eigentlich ablaufen wird, ne? Das ist ja irgendwie eine komische Geschichte, weil natürlich kann man sagen, da zieht jetzt ein Team um, aber eigentlich ist das ja so ein bisschen so eine Mischung aus Umzug und Expansion, ne? Also es geht ja darum, dieses neue Team, oder sagen wir so, die Coyotes ziehen jetzt um nach Salt Lake, aber sie ziehen dort nicht als Coyotes um, sondern eigentlich wird da ein neues Team aufgemacht, was aber zumindest auf die Mitarbeiter und die Mannschaften, die Trainer und sowas von den Coyotes zurückgreifen kann, aber der Name Coyotes bleibt beim alten Besitzer hängen. Der hat quasi jetzt 5 Jahre Zeit, eventuell eine neue Halle endlich zu finden, und dann könnt ihr die Coyotes so gesehen wieder aufmachen. Ja, also dann wäre das quasi die Expansion, wobei es ja dann wiederum eigentlich nur der alte Club wäre. Also ich hoffe, ihr versteht, das war jetzt ein bisschen kompliziert.
Also dieses Team wird erstmal ruhen gelassen sozusagen. Ja, das ruht erstmal. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt weg ist, sondern...
Sagen wir mal so, die Firma bleibt da, die Mitarbeiter ziehen woanders hin, machen eine neue Firma auf, sagen wir mal so.
Ja, aber was ist dann, wenn tatsächlich dann die Coyotes wieder bereit wären, ein NHL-Team zu haben? Kannst du ja nicht sagen, okay, Utah, jetzt kriegen wir eures wieder, jetzt kommt er wieder zurück. Also das
Die bleiben dann. Also der neue Besitzer zahlt 1,3 Milliarden an den alten Besitzer. Davon gehen 300 Millionen gehen an die anderen NHL-Teams, wie bei so einer Expansion, wie bei dem Eintrittsgeld quasi, was man zahlen muss. Und der alte Besitzer behält 1 Milliarde. Wenn der alte Besitzer innerhalb von 5 Jahren eine Arena findet und das Team wieder aufmachen will, muss der diese Milliarde wieder zahlen an die Liga. Weil dann hast du ja ein Team mehr. Ne? Also der alte Besitzer hätte quasi Nullsummenspiel, der kriegt 1 Milliarde, muss die Milliarde wieder abgeben, und der neue Besitzer in Utah hat quasi 1,3 Milliarden Eintrittsgeld in die Liga bezahlt.
Ryan Smith ist das übrigens, der eben da so, er war doch jetzt vor ein paar Wochen dann als unter anderem auch bekannt wurde, wie es im Missbrauchsfall ums kanadische Nachwuchseishockey aussieht aktuell, dass dann so parallel die NHL irgendwie bekannt gegeben hat, oh, da würde gerne Ryan Smith wohl auch ein NHL-Team gründen. Also das ist der eben auch das Geld hat, das Nötige, und der auch wirklich Lust hat, da ein NHL-Team aufzubauen. Und es funktioniert ja, oder funktioniert mit Utah schon, mit den Utah Jazz im Basketball auch schon länger.
Was natürlich witzig wäre, oder was eine Chance wäre vielleicht für Arizona, dann direkt was Besseres zu haben als aktuell. Wie gesagt, die Spieler würden jetzt alle nach Salt Lake mitgehen. Und Arizona hätte dann natürlich keine Spieler mehr. Klar, aktuell auch gar kein Team mehr. Aber nehmen wir an, die finden eine Halle, machen dann wieder neu auf, dann gelten die als Expansion-Team und würden einen Expansion-Draft machen können. Und das neue Team aus Salt Lake hat sozusagen keinen Expansion Draft, weil es ja offiziell nur ein Umzug ist. Aber eigentlich zieht ja nur die Belegschaft um, aber nicht der Verein. Also es ist schon eine kreative Lösung, die man sich da ausgedacht hat.
Ja, absolut. Denkst du, dass jetzt in den nächsten Jahren dann auch, also jetzt sind wir, eigentlich hätte ich jetzt gemeint, die Liga ist voll, aber es wird ja die ganze Zeit immer diskutiert über Expansion, dann vielleicht in Kanada, also Quebec fällt ja immer wieder, der Name hast du auch schon angesprochen, dass die Liga dann noch deutlich größer wird, weil ja, das wäre ja jetzt schon so eine halbe Expansion, hast du schon gesagt, oder die Möglichkeit, über diesen Schritt eine Expansion zu haben, und dann ja, müsstest du ja wieder nachziehen, um dann auch wieder eine gerade Anzahl an Teams in der Liga zu haben. Und dann alle paar Jahre, also ich meine jetzt mit Vegas und Seattle, die letzten Jahre ging das schon, finde ich, relativ flott mit den beiden Teams. Jetzt kommt das nächste wohl dazu, auch wenn es nicht mehr Teams gibt, aber es tut sich da echt was die Märkte anbelangt.
Ja, also ich finde ungerade immer unschön bei so einer Liga, und dann finde ich,
müsste du als Mathematiker, ne, das gefällt dir gar nicht, ungerade
genau,
Zahlen.
Genau.
Ne?
Also müsstest du quasi für
magst doch keine Best-of-Seven-Serien, ja, ungerade Zahl, ganz blöd.
Nee, das muss ja sein, weil sonst kann es ja nicht mehr sein, Kollege. Ne? Eine Playoff-Serie, die unentschieden endet, wäre eher ungeil, muss ich sagen, Herr Fetzer, aber das lernen sie auch noch. So, aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn jede Division dann noch ein neues Team kriegen würde. Allerdings ist die Frage, ich sind jetzt schon 32 Teams. Brauchen wir 36 Teams, dann wird's echt langsam ein bisschen viel, oder? Also ich fand 32 einfach schon zu viel. Aber ich finde, dieses 4x8 funktioniert auch so halbwegs. Hälfte kommt rein, Hälfte nicht, okay.
Ja, 4x9 ist dann wieder, hast wieder eine ungerade Zahl, ne? In jeder Division zumindest, auch wenn du eine gerade Zahl insgesamt hast.
Ja, und vor allen Dingen wird's dann echt, ich meine, die Qualität steigt dann auch nicht, ne? Also klar, kommen gute Eishockeyspieler nach, aber ist ja auch logisch, je weniger Teams, desto besser ist das Niveau, ne? Hm.
Möglicherweise, also, ist noch nicht entschieden, ne? Das muss man auch mal sagen. Es ist halt,
ja, aber ich habe eben irgendwo noch gelesen, dass sie das jetzt Ende der Woche machen wollen, damit das Thema vor den Playoffs vom Tisch ist.
Ja, und du hast ja, es war auch schon zu hören, dass die NHL für nächste Saison auch schon zwei Spielpläne entwickelt hat. Einmal mit einem Team in Arizona, einmal mit einem Team in Utah. So viel zum deutschen und internationalen Eishockey, aber war natürlich nicht der letzte Podcast in dieser Woche. Wenn ihr 10 Minuten Eishockey hören wollt, jeden Tag mittags, also unter der Woche, morgen dann auch wieder natürlich zu den Playoffs, auch in den internationalen Ligen, dann geht auf steady.de/bisselhockey. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und dann geht's ja schon am Mittwoch weiter mit dem DEL-Finale. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Eishockey-Saison, die noch lang nicht zu Ende ist. DEL-Finale, Weltmeisterschaft der Männer und dann auch NHL-Playoffs. Also erst Mitte Juni können wir so ein bisschen durchschnaufen. Ciao, ciao.
Freue mich drauf. Tschüss.
Sehr begeistert klingt da.